Herzlich willkommen beim Bücher- und Sonntage-Podcast. Das sind zwei Dinge, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. Ich bin Julia Zieschank, Autorin von Jugend- und Liebesromanen. Mehr über mich und meine Bücher sowie spannende Extras findest du auf meiner Website unter juliazieschank.de. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Wenn die heutige Episode erscheint, kannst du dir sicher sein, dass ich fast geplatzt bin, denn wir haben dieses Gespräch schon Anfang September aufgenommen, also fast 2 Monate im Voraus. Und ja, seitdem warte ich quasi darauf, dass ich endlich verkünden kann, dass heute Sebastian Fitzek in meinem Podcast zu Gast ist. Und ich fühle mich einfach unglaublich geehrt, dass er sich so viel Zeit genommen hat. Also wir haben wirklich 1 Stunde und 15 Minuten miteinander gesprochen. Und es ist einfach, ja, wie ich schon sagte, eine unglaubliche Ehre für mich, denn Fitzek ist ja seit 5 Jahren in Folge der meistverkaufte Autor Deutschlands. Ja, das muss man auch mal so einen Moment für sich stehen lassen und sacken lassen. Und ja, ich muss sagen, das Gespräch war wirklich sehr, sehr schön. Also die Zeit ist nur so verflogen und es war auch tatsächlich so, dass wir ziemlich weit von meinen ursprünglichen Fragen dann abgewichen sind, was sich einfach so ein unglaublich tolles Gespräch entwickelt hat. Und das liebe ich ja, wenn so ein Flow entsteht und man ganz natürlich von einer Frage zur nächsten kommt. Und genau das ist eben passiert. Und wir haben uns super unterhalten über das Autorendasein, über das Schreiben, wie Romanideen entstehen. Und ja, warum es so wichtig ist, nicht für eine Zielgruppe zu schreiben, sondern in erster Linie für sich selbst als idealen Leser oder Leserin. Natürlich haben wir aber trotzdem auch über das Thema der heutigen Episode gesprochen, innovative Buchprojekte. Und dazu gehört ja eindeutig auch der neue Psychothriller von Sebastian, der heißt nämlich Playlist, und darin werden eben auf eine völlig neue Art und Weise Musik und Text zusammengebracht. Das macht eben dieses Projekt auch so innovativ und neu, denn die Playlist gibt es eben wirklich, die kann man sich anhören, die wurde von namenhaften Künstlerinnen und Künstlern aufgenommen. Aber was genau Playlist ist, das erzählt dir jetzt gleich Sebastian im Interview. Damit würde ich sagen, genug der einleitenden Worte. Lass dich inspirieren und vom Sog des Gesprächs gefangen nehmen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo Sebastian, es ist mir eine Freude, dich hier im Podcast begrüßen zu dürfen.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Unser Thema für heute ist ja innovative Buchkonzepte, und darunter fällt ja auch definitiv dein neuer Psychothriller Playlist. Mhm. Es heißt ja, dass darin Realität und Fiktion miteinander verschmelzen. Was genau bedeutet das denn und was macht Playlist so einzigartig und innovativ?
Also normalerweise ist es ja so, dass man als Autorin oder als Autor, so kenne ich das zumindest, sich aus der Realität inspirieren lässt und etwas Fiktionales daraus schafft. Und man wäre ziemlich jedenfalls gut beraten daran, dass man jetzt nicht 1:1, zumindest wenn man Romane schreibt, die Gegenwart abbildet. Schon gerade ich schreibe ja Psychothriller, und die wenigsten Leute wollen jetzt gerne 1:1 in einem Psychothriller wieder auftauchen. Es sei denn vielleicht als Held oder Heldin, aber da gibt es noch viele andere Rollen. Das heißt also, ich werde von guten wie schönen Ereignissen in der Realität inspiriert und verarbeite sie zu Fiktion, schaffe etwas Neues. Jetzt ist es hier der umgekehrte Weg gewesen. Ich habe etwas Fiktionales erschaffen, eine Geschichte um ein 15-jähriges Mädchen, die offenbar mit Hilfe einer Playlist, die sie während der Gefangenschaft verändern kann, um Hilfe morst. Sie wählt 15 Songs aus, die Hinweise auf ihren Verbleib, ihr Schicksal und eventuell auch darauf geben, wie man sie retten kann. Und jetzt hat diese Fiktion etwas geschafft, nämlich eine Realität. Es gibt diese 15 Songs wirklich. Es gab sie vorher nicht. Es sind jetzt nicht 15 alte Songs von bekannten Künstlern irgendwie zusammengewürfelt worden, sondern 15 namhafte nationale wie internationale Stars haben gesagt, das finden wir cool. Da steuern wir jetzt wirklich ein neues, extra für dieses Buch geschriebenes Lied hinzu. Und da sind jetzt, wir haben jetzt schon verkündet, dass King of Rap, Kool Savas ist mit dabei. Wir haben Silbermond mit dabei. Wir haben aber auch internationale Stars wie Tom Walker oder andere großartige Künstlerinnen und Künstler, wie auch Namika beispielsweise. Ich will jetzt gar nicht, will mich nicht verhaspeln, weil es sind noch nicht alle revealed. Aber die alle haben einen Song aufgenommen, und zwar nicht einen Soundtrack, sondern wirklich einen Song, der zu ihnen passt. Mit anderen Worten, es gibt diese Playlist, so heißt ja auch das Buch deswegen, die gibt's in der Realität. Und diese Playlist kann man auch hören, wenn man das Buch gar nicht liest. Man kann die Musik toll finden, man kann mit ihr leben, man kann sich von ihr wiederum beeinflussen lassen und inspirieren lassen. Man muss dazu das Fitzek-Buch überhaupt gar nicht lesen. Und das finde ich ist schön, dass hier Realität und Fiktion verschmelzen, auf die Art und Weise, dass die Fiktion eben eine neue Realität geschaffen hat.
Wie kamst du denn überhaupt so auf die Idee für dieses ganze Konzept mit einer echten Playlist, die das Buch ergänzt?
Also die Idee, das erst einmal, das kann ich ganz offen sagen, ich wollte ja eigentlich nicht Autor werden, ich wollte ja Musiker werden. Und habe mit meinem, als ich 13 war, angefangen Schlagzeug zu spielen. Und das war natürlich das falsche Instrument, wenn man auf der Bühne irgendwie auch mal erkannt werden will, weil da ist man hinter seiner Schlagzeugbatterie versteckt. Aber Musik war meine Leidenschaft. Als Lehrerkind hatte ich bloß überhaupt gar keine Kontakte zu Plattenfirmen oder Labels oder Musikverlagen. Ich wollte da wenigstens mal hinter den Kulissen auch in einer Konzertveranstaltung mitspielen, und hat alles nicht geklappt. Und da habe ich sogar angefangen, Jura zu studieren. Dann irgendwann, weil ich dachte, naja, vielleicht können die wenigstens einen Juristen gebrauchen, der die Verträge macht. Ja, aber das war wirklich meine Intention. Und als ich dann später über lange Umwege meinen anderen Traum verwirklichen durfte, nämlich Geschichten zu erzählen und das in Form von Büchern, habe ich immer wieder probiert, Buch und Musik zusammenzubringen. Und das zuletzt war das in Form einer Soundtrack-Leseshow, so haben wir es genannt. Das heißt, ich habe gelesen, das war aus dem Buch Das Geschenk. Und live wurde ein sowohl elektronischer wie klassischer Soundtrack live von einem klassischen Ensemble aufgeführt, aber auch von Drums und Synthesizern. Die haben zusammen quasi auf der Bühne performt. Und während ich gelesen habe, wurde der Soundtrack für die Bilder, die im Kopf entstehen beim Lesen, geliefert. Dann waren noch Visuals im Hintergrund und das wurde immer größer. Die erste Soundtrack-Show hatten wir zum Buch Noah, dann gab es eine Paket und dann tatsächlich war es Das Geschenk. Und da waren dann am Ende 60.000 Zuschauer in 20 Locations. Und ich hatte mir diesen Traum, dass ich irgendwann mit einem Tourbus, mit einer Band durch die Lande fahre, habe ich mir verwirklicht. Durch die Hintertür. Und während dieser Soundtrack-Leseshow, also nicht dabei, sondern danach, kam ich ins Gespräch mit einem befreundeten Musikproduzenten, dem ich eine Idee schilderte. Und ich habe gedacht, Mensch, können wir nicht eine Kurzgeschichte von mir nehmen? Und ich fände es ganz toll, wenn ich die so verdichte, dass auf einen einzelnen Song die gesamte Geschichte draufpasst. Und im Refrain wird immer gesungen von jemandem, der das jetzt besser kann als ich. Also ich erzähle die Geschichte, am Ende ergibt sie Sinn und wir haben eventuell sogar den Namen dieser Geschichte gesungen. Da könnten wir noch ein Lied draus machen. Und er, also quasi wie ein Rap, der sich nicht reimt, wenn man so will. Und dann sagt er, ja, das ist aber wahnsinnig viel Aufwand. Für eine kleine Geschichte kannst du nicht ein ganzes Album machen. Also haben wir vielleicht 15 Kurzgeschichten. Und da dachte ich, nee, also 15 Kurzgeschichten, das ist, halte ich mir für einen ganz fatalen Fehler, immer Anfängerinnen und Anfängern zu sagen, probier's doch erstmal mit einer Kurzgeschichte. Eine Kurzgeschichte ist jetzt nicht so der kleine Bruder vom Roman, das ist eine eigene Kunstform mit nach eigenen Regeln und die ist oftmals sogar schwieriger. Bei einer Kurzgeschichte muss jeder Satz stimmen. Da kannst du nicht einfach mal, so wie ich jetzt gerade, abdriften. Und musst dich, du musst dich einfach ganz kurz und knapp halten und jedes Wort hat seine Bedeutung. Du brauchst aber im Umkehrschluss genau alles, genau, was du auch für eine große Geschichte brauchst. Du brauchst starke Figuren, du musst eine Handlung haben, du Konflikte, am Ende vielleicht eine Pointe, all das. Und das 15 Mal mir einfach so auszudenken, habe ich gesagt, nee, da kann ich gleich einen ganzen Roman schreiben. Und das war, lange Rede, jetzt kurzer Sinn, jetzt kommt es dazu, wo ich sage, Moment mal, Roman? Wie könnte man denn 15 Songs in einem Roman unterbringen? Ah, da kam ich dann auf die Idee, eine Person ist entführt und ihr Leben und ihr Tod hängt von dieser Musik ab. Da ging ich aber immer noch davon aus, dass diese Songs gar nicht komponiert werden. Ich dachte, Feline, so heißt das 15-jährige Mädchen, wird in der Gefangenschaft, wo sie aus irgendeinem Grunde Zugang mit einem kaputten MP3-Player hat, aber hin und wieder Zugang zu WLAN, wird sie ihre Playlist verändern und mit den Songs morsen. Und ich dachte, ich greife auf bereits bestehende Songs zurück. Und da kam dann Stefan Moritz aus der Produktion, na, wie wär's denn, wenn wir mal an Künstlerinnen und Künstler rantreten und fragen, ob sie nicht einen neuen Song dafür machen würden? Wir erzählen ihnen die Geschichte, wir erzählen ihnen die Handlungen, die Themen dieses Buches, die sehr, sehr vielfältig sind. Vielleicht werden die inspiriert und können was zum Thema Eifersucht, toxische Liebe, Vater-Kind-Beziehung, auch zu der Frage, wenn ich mehrere Kinder habe, habe ich eins mehr lieb oder eins weniger? Das sind so Themen, die in dem Buch ankommen. Lassen die sich davon inspirieren? Und ja, haben sie. Und dann hat beispielsweise Ray Garvey einen Song beigesteuert, das kann ich ja schon mal erzählen, der heißt Irish Rose. Das war und da habe ich gesagt, ah, super. Rose wird der Spitzname sein von Feline, als sie ein irisches Au-pair-Mädchen hatte früher. Und da ist die Verbindung von Text und Musik. Das heißt, es war nicht nur so, dass ich ein Thema vorgegeben habe, was die Künstler inspiriert hat, sondern andersherum haben die Künstler auch dann mir einen Song gegeben. Ich habe ihn gehört und habe gedacht, ah, das inspiriert mich wieder für mein Buch. Und so war so eine wechselseitige Befruchtung, kann man sagen.
Ja, das bringt mich jetzt eigentlich eh schon so zu meiner nächsten Frage, weil ich wollte nämlich sowieso wissen, wie das abgelaufen ist mit den Lyrics, also ob die Künstler und Künstlerinnen da quasi freie Hand hatten oder ob das eben auch so von dir so ein paar Inhalte in den Lyrics vorgegeben wurden.
Also zu 99,99% das Credo, was über allem stand, war, dass ich mit jedem Einzelnen, mit dem ich gesprochen habe, habe ich gesagt, auch zum Beispiel zu Silbermond habe ich gesagt, ich möchte nicht, dass ihr einen Fitzek-Soundtrack macht. Die Gefahr ist auch sehr gering, dass so namhafte Stars haben es überhaupt gar nicht nötig, sich zu verbiegen, nur damit sie zu einem Fitzek-Buch passen. Ich habe gesagt, das muss ein Song sein, da müsst ihr hundertprozentig dahinter stehen. Das muss ein Silbermond sein, ein Ray Garvey-Track sein, ein Alle-Farben-Track sein, ein Namika-Song sein, den ihr auf euer Album nehmen würdet, selbst wenn es mein Buch überhaupt gar nicht gibt. Und das war die Hauptsache. Weil davon halte ich überhaupt gar nichts. Das ist kein Merchandise. Das ist auch kein zusammengestückeltes Album. Das ist auch kein Soundtrack, sondern es ist wirklich natürlich aus der Inspiration der Geschichte heraus entstanden. Das war mir das Wichtige. Nehmt euch von diesen vielen Themen. Wir haben stundenlang über Zoom-Meetings geredet, so wie jetzt gerade. Nehmt euch etwas heraus. Was inspiriert euch? Wo könnt ihr andocken? Ja, und wo habt ihr eine persönliche Beziehung dazu? Dann sind die ins Studio gegangen und kamen sie mit dem Songvorschlag zurück. Und dann habe ich geguckt, wie kann ich den wieder einbauen. Es gab ein einzige, aber ganz, ganz kleine, deswegen habe ich gesagt, 99,999%, aber 0,0001%. Da gab es eine kleine Bitte, weil natürlich kann man im Prinzip jede Leserin, jeder Leser kann, wenn er alle Songs hört, das Rätsel lösen, wo Feline ist. Oder zumindest in die richtige Richtung gehen, kann mitermitteln. Da ist natürlich quasi ein Rätsel im Rätsel. Und damit das funktioniert, musste eine einzige Sache beachtet werden. Die war aber so, dass sie kaum Einfluss auf die Komposition hatte, weder textlich noch musikalisch. Aber eine kleine Sache, die kann ich jetzt aber nicht verraten, weil sonst könnte ja jeder quasi jetzt das Rätsel lösen.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend und auch so, als wäre da für dich so ein kleiner Kindheitstraum wahr geworden.
Ja, definitiv, klar. Ich habe das also quasi von hinten durch die Hintertür dann doch irgendwie geschafft, ein Plattenstudio zu betreten bei Sony Music Circle Studios und mit wirklich tollen Künstlern in Kontakt zu treten, so ein bisschen Luft zu schnuppern. Ich hatte vorher schon Tourbusluft schnuppern dürfen, da kann ich einer erzählen, das ist jetzt nicht ganz so erstrebenswert, in einem Nightliner durch die Landen zu ziehen. Das, also ein Puma-Käfig ist wahrscheinlich gar nichts dagegen. Aber Nee, das ist tatsächlich so, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Musik, also Bücher sind toll. Mit Büchern kann man wunderbare Emotionen verbreiten, man kann sie erzeugen. Man ist bloß halt selten unmittelbar dabei, was passiert eigentlich für ein Feuerwerk im Kopf, wenn man eine Leserin, einen Leser mit einem Buch eine neue Welt betritt. Bei Musik auf Konzerten ist das anders. Also man spürt sofort, wenn instant, kann man sagen, der Funke überspringt. Bei Lesungen, deswegen mag ich Lesungen so gerne. Das spürt man auch, wenn so ein, dagegen geht das Leute mit einer unerwarteten Wendung nicht rechnen oder so, wenn man die vorliest. Das ist natürlich schön, die Emotionen mitzuerleben. Aber die unmittelbarsten Emotionen, zumindest in Vor-Corona-Zeit, hat man eben auf Konzerten und auf Musik. Und ich finde, Musik ist einfach so toll und so ein lebensbegleitender, bestimmender Faktor, dass ich mich schon immer gefragt habe, wieso das bei Büchern eigentlich so vernachlässigt wird. Wir haben Musik bei Filmen, wir haben Musik bei Theaterstücken, wir haben sogar Musik, wenn ein Kreuzfahrtschiff in See sticht, die haben einen Soundtrack für ihre An- und Abfahrt. Wir haben Musik bei Computerspielen. Und Musik bei Büchern ist halt etwas vernachlässigt und das fand ich natürlich schön, dass ich mir also völlig recht diesen Traum erfüllen konnte.
Hast du dir denn eigentlich auch die Künstlerinnen und Künstler selber ausgesucht, die einen Song zu deinem Thriller beisteuern?
Also erstmal war ich überwältigt davon, wie viele mitmachen wollten. Nicht ganz, ganz ehrlich, es sind viele namhafte Künstler, die mitmachen wollten, die wir aber nicht berücksichtigen konnten, weil ich kann nicht 30 Songs in einem Buch einbauen. Und da war es dann tatsächlich so, mit denen wir zuerst die Gespräche geführt hatten, und wenn die Ja gesagt haben, dann haben wir natürlich auch vorrangig berücksichtigt. Ich bin auch extrem stolz darauf, dass eigentlich, also es gab eigentlich keinen, der gesagt hat, nee, finde ich blöd, habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf, sondern alle meinten, oh Mann, das ist ja mal endlich was Neues. Da bin ich gerne mit dabei und das eben auch international. Natürlich bin ich quasi vorher gefragt worden, aber wir haben so eine Kooperation mit Sony Music sind wir eingegangen, wobei es nicht nur Sony Music Künstler drauf sind, also das muss man auch sagen, auch das finde ich eben ganz toll und ganz kollegial, dass Sony nicht gesagt hat, es müssen nur Sony Vertragskünstler sein, aber es sind natürlich hauptsächlich welche, weil da natürlich der direkte Zugang war. Man muss auch sagen, das Ganze ist, ich musste ja erst einmal die Idee haben, am Buch schreiben, ich muss mir ja sicher sein, das klingt ein bisschen komisch, aber wenn ich anfange, ein Buch zu schreiben, bin ich mir nicht sicher, ob ich damit auch fertig werde. Sondern es kann auch sein, dass ich mit meinem Schreiben merke, nee, das ist es nicht. Also ich hatte in meinem Kopf etwas, aber ich schaffe es nicht, das zu Papier zu bringen. Oder es lohnt sich nicht, ich finde es nicht gut. Und dann fange ich auch gerne nochmal von vorne an. Ich musste mir also sehr sicher sein, dass ich Playlist auch zu Ende schreibe und nicht jetzt 15 Künstler im Studio sitzen und Songs aufnehmen und ich sage April, April, nee, ist es nicht. Also haben wir tatsächlich erst ab Dezember des letzten Jahres konkret mit den Künstlern geredet, wo wir schon mal einen groben ersten Entwurf der Geschichte hatten, wo der Titel feststand, wo der Handlungsablauf, die Figuren, die Themen, wo das alles quasi ungefähr feststand. Und deswegen arbeiten auch einige Künstlerinnen und Künstler noch an ihren Songs gerade. Also die ersten Aufnahmen gab es dann schon im April, Mai, aber die finale Mischung, da beispielsweise ist ein ganzes Orchester aufgenommen worden für den Silbermundsong oder für Justin Jesso. Der hat ja, kennen jetzt vielleicht einige nicht hundertprozentig sofort vom Namen, aber wenn sie mal Kygo und Stargazing googeln, dann das hat 1 Milliarde Streams gehabt, der Song. Der ist halt international ein absoluter Superact und der, da wurden erst vor kurzem die Streicher aufgenommen, dann wurde ein Musikvideo produziert. Also das ist auf der Musikseite noch alles Work in Progress, während das Buch schon im Druck sich befindet.
Ja, wenn ich mir jetzt so überlege, dass du im Dezember ja dann schon die ersten Gespräche hattest und wusstest, wer alles mit dabei sein wird. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass du da ja fast geplatzt bist, weil jetzt ist es September und jetzt kannst du endlich darüber sprechen.
Ja, und ich darf immer noch nicht alle Namen sagen, aber natürlich, vor allem, weil ich so eine Quatschtante bin, wie du ja auch gerade merkst. Und ich würde gerne auch viel mehr noch erzählen, aber kann ich noch nicht und darf ich noch nicht. Und es ist natürlich auch, ich meine, das ist ja die Kunst, ein bisschen Spannung zu erzeugen. Das mache ich auch in meinen Büchern. Ich verrate ja auch nicht auf der zweiten Seite schon das Ende. Also muss man sich noch ein bisschen gedulden, ja. Und auch ich mich selbst.
Wenn du magst, kannst du, glaube ich, schon ein bisschen spoilern, weil die Folge erst Anfang November erscheinen wird, als wenn dein
November
Buch auch schon veröffentlicht ja. ist.
Na dann, genau. Aber dann kann man eben, was ganz, ganz wesentlich vielleicht noch ist für alle, die jetzt meine Bücher gelesen haben, insbesondere Augensammler und Augenjäger. Ich habe ja irgendwann großmundig verkündet, dass ich eine Trilogie schreibe, in der eine Blinde Hauptrolle hat, Alina Grigorjev, eine blinde Physiotherapeutin, und ein ehemaliger Polizist und jetzt privater Ermittler, der war im ersten Band, dem Augensammler, noch Journalist, dass ich quasi drei Bände mit denen mitgehen will. Weil ich fand diese Figur einer Blinden, die ist angelehnt an eine wirklich extrem blinde Figur, die es wirklich gibt, Mike May, der im Alter von 3 Jahren auf dieselbe Art erblindete, wie Alina erblindete. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe gesagt, da wird es 3 Bücher geben. So, nach 2 Büchern verließen sie mich aber. Und ich habe ein Credo, ich schreibe nicht ein Buch, nur weil es vorhergehend irgendwie funktioniert hat. Wenn ich merke, ach, guck mal hier, das ist irgendwie auf einer Insel, klaustrophobisch und sehr psychologisch, das funktioniert, dann schreibe ich nicht Therapie Teil 2, sondern ich komme von der Idee. Und das kann eben, das war bei der zweiten Idee, was eine Geiselnahme im Radiosender. Es hat, diese beiden Bücher sind völlig unterschiedlich. Mein erstes und mein zweites Buch, beide sind spannend, hoffentlich, aber sie sind eben, das eine ist mir ein bisschen mehr Action geladen und das andere ist mehr psychologischer. Ich komme immer von der Idee und die muss mich einfach faszinieren. Und so konnte ich das dritte Buch nicht mehr schreiben, weil ich hatte diese Idee, die mich selber fasziniert, die mich selber an den Schreibtisch bringt. Für ein Buch, was ich selbst gerne lesen will. Das ist ja der einzige Maßstab, den ich habe. Am ersten. Weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Man muss erstmal das Buch schreiben, was man selber gerne lesen will. Und dann kann man nur hoffen, dass man nicht der Einzige ist, außerhalb der Verwandtschaft, die man quasi dazu zwingt, dieses Buch zu lesen. Und und dann haben alle gefragt, ja, was ist denn mit dem dritten Teil vom Augensammler? Du hast ja gesagt, es gibt 3 Teile. Ich sage, mir fällt nichts ein. Ich hatte Ideen, aber ich fand die alle nicht so gut. Ich fand die, vor allem, das war auch noch mein Credo, sie müssen besser sein als die erste Idee, als der Augensammler. Weil, das wissen wir ja auch alle, nichts ist schlimmer als die dritte Staffel von irgendeiner Serie, die total gut gestartet ist und dann, man merkt aber am Ende, jetzt haben sie nur gedreht, weil die anderen Teile erfolgreich waren. Das ist genau das, was dann enttäuscht und was dann auch den ersten Teil wieder entwertet. So habe ich also dann irgendwann diese Idee von dem vermissten Mädchen, dachte ich, natürlich, klar, wer sucht denn danach? Alina Grigorjev, die blinde Hauptperson, die war mal die Physiotherapeutin dieses vermissten Mädchens. Da bist eine Bestimmung. Und die hat ihr übrigens auch den MP3-Player geschenkt, weil ihr Vater von Feline alles, was Technik bedeutet, aus dem Haus verbannt. Da gibt es kein Internet, kein WLAN, kein MP3-Player, das ist alles Teufelszeug, das will der alles nicht. Und Alina hat Mitleid mit dem Mädchen und schenkt ihr während einer Behandlung einen alten MP3-Player. Das ist die Verbindung. Und Zorbach, Alexander Zorbach, wird beauftragt, das verschwundene Mädchen zu suchen. Also mehr will ich jetzt gar nicht verraten. Aber auf einmal hatte ich diese beiden Figuren und sage, ja, das ist der dritte Teil. So, der dritte Teil heißt jetzt nicht Augenöffner oder so, sondern der heißt Playlist. Auch um zu zeigen, das ist völlig eigenständig. Ja, für alle, die ersten Teile mögen und kennen und lieben, betrachtet es als den Abschluss der Augensammler-Trilogie. Für alle, die sagen, ich habe die Vorbände nicht gelesen, ich möchte die jetzt auch nicht nur kaufen, sondern ich möchte eigentlich nur Playlist lesen. Ja, go for it, weil Playlist funktioniert für dich völlig alleine. Man muss nichts vorher kennen. Es ist ein völlig eigenständiges Buch, deswegen heißt es eben auch Playlist. Aber für alle, wie gesagt, die da was verbinden, die haben dann auch schon mal einen Abschluss. So viel kann ich schon mal spoilern.
Ja, ich kann es auf jeden Fall bestätigen, weil ich habe es nämlich auch schon gelesen und ich kannte die Vorbände auch nicht und ich habe aber sehr gut reingefunden und es war auch alles so erklärt, dass man wirklich die Zusammenhänge verstanden hat.
Wunderbar, so sollte es sein, weil die liegen auch schon ein bisschen zurück. 2010, glaube ich, war der Augensammler, also da haben wir schon, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen.
Ja, aber was lange währt, wird gut, sagt man ja auch so.
Das stimmt und das ist eben für die Idee. Viele haben ja die Vorstellung, dass man sehr lange an einem Buch schreiben muss. Das passiert manchmal, wenn man um Worte ringt. Aber ich muss halt immer vor allen Dingen sehr lange über ein Buch nachdenken. Das hat den Vorteil, dass man hin und wieder auch mal das Nachdenken unterbrechen und was anderes machen kann. Aber es ist sehr häufig, dass ich eine Idee habe und erst Jahre nach dem Impuls dazu übergehe, diese Idee zu verwirklichen.
Ich kenne das aber. Ich habe nämlich auch tatsächlich so ein paar Buchideen, wo mir einfach immer noch so ein bisschen was fehlt und dann hatte ich das auch schon öfter, dass dann einfach so Jahre später so dieser fehlende zweite Teil dazukommt, der dann das Ganze wirklich erst vollständig macht und wo ich dann auch erst richtig dafür anfange, für die Idee zu brennen.
Richtig. Und das ist das Allerwichtigste. Klingt so ein bisschen wie so ein Kalenderspruch, aber es stimmt. Natürlich musst du erst einmal brennen für etwas, damit der Funke überspringen kann auf andere. Und da muss man sich sicher sein. Man muss sich vor allen Dingen sicher sein, dass man so nach Wochen und Monaten immer noch dafür brennt. Die größte Krux von vielen, vielen angehenden Autorinnen und Autoren ist es doch, dass wir alle auf unserer Festplatte oder in der Schublade Manuskripte haben, die so irgendwie 20, 30, 40 Seiten stark sind und schon mal angefangen wurden, aber dann verließen sie uns, weil wir einfach nicht mehr dafür gebrannt haben oder uns zumindest nicht mehr so daran erinnern konnten an dem Moment, wo wir dafür gebrannt haben. Ist bei mir ein bisschen einfacher. Ich kann ja vom Schreiben leben, das heißt also, das ist mein Beruf. Andere, die zwischendurch jetzt nochmal, sage ich mal, ins Reisebüro müssen, um dort zu arbeiten oder in eine Zahnarztpraxis oder an eine Tankstelle, die nach einem Arbeitstag nach Hause kommen, dann sich halt noch um Familie und Haushalt kümmern wollen, die sind natürlich irgendwann mal rausgerissen. Und das sich dann immer und immer und immer wieder als Debütant oder Debütantin zu motivieren, das ist eigentlich die hohe Kunst. Und da hilft, das ist immer, hat mir immer geholfen, ein Exposé. Also, dass ich dann, wenn ich irgendwann soweit war, ich habe dafür gebrannt, habe ich die Geschichte, so wie ich sie mir vorgestellt habe, auf 10 Seiten skizziert. Und dann konnte ich mir immer mal wieder durchlesen, wenn dieses Feuer vielleicht mal erloschen war oder nicht mehr ganz so stark loderte, das habe ich mir vorgenommen und dachte, ach, guck mal, darauf wolltest du ja hinaus. Das hat mich dann wieder zurück an den Schreibtisch getrieben.
Ja, also ich finde auch, dass ein Buch anzufangen gar nicht das Schwierige ist, sondern es wirklich zu beenden.
Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Und gerade beim Thriller ist es noch das Doofe, dass alles steht und fällt mit dem Ende. Du kannst ja, nehmen wir mal die altbekannte Fernsehserie Lost, die hat ja grandios gestartet, dann kam aber immer mehr Fragezeichen auf und sie wurden jetzt nicht für alle am Ende in der letzten Staffel wirklich abschließend beantwortet. Und das ist natürlich beim Thriller, du brauchst eine tolle Fragestellung, du brauchst gute Figuren, eine Entwicklung, aber du brauchst vor allen Dingen auch dieses Ende. Und das Thriller lebt einfach sehr häufig auch vom Ende her. Und da lohnt es sich einmal mehr drüber nachzudenken als einmal weniger.
Du meintest eben schon, du schreibst immer Exposés. Heißt es dann, du plottest auch sehr gerne oder ist das auch alles im Vorfeld immer schon ganz detailliert geplant?
Nein, detailliert nicht. Es gibt eigentlich zwei Arten von Autorinnen und Autoren. Die einen, die alles komplett durchplotten und die anderen, die sagen, zwei Hunde, ein Knochen. Ich werf zwei verschiedene Protagonisten ins kalte Wasser, habe einen Konflikt. Und dann wird sich das, wenn die Protagonisten schon interessant sind, eine ganz natürliche, spannende Handlung aus der Grundsituation heraus ergeben. Letzterer beispielsweise Stephen King, der so behauptet. Erster war Joe Nesbø, der von sich behauptet, er hatte fast so lange Exposés wie den Roman, weil in jedem Kapitel, fast auf jeder Seite, er genau weiß, was er schreiben will. So, Stephen King, dazu glaube ich, muss man ein Genie sein, um dann am Ende wirklich so etwas noch, auch ein Ende hinzubekommen, was einen fasziniert. Bei Joe Nesbø, dazu muss man akribischer Arbeiter sein. Ich wäre einerseits zu voll, ein 200-Seiten-Exposé zu schreiben, andererseits wäre ich auch zu voll, nachdem ich dieses Exposé geschrieben habe, mich dann überhaupt noch anzusetzen, weil mich treibt vor allen Dingen eine Sache an den Schreibtisch und das ist die Neugierde. Die Neugierde darauf, was meine Figuren als nächstes machen. Also habe ich eher so, ich bin so ein Mittelding dazwischen, ich habe so einen groben Rahmen und ich kenne die unterschiedlichen Stationen meiner Figuren, fange an zu schreiben und dann muss ich den Satz ändern. Ich glaube, diese Stationen zu kennen, aber auf der Reise, bei der ich sie begleite, biegen sie ab. Und irgendwann habe ich sie nicht mehr im Griff. Und das ist gleichzeitig ein schöner wie schrecklicher Moment. Wenn ich nämlich merke, haha, jetzt haben die Figuren ihr Eigenleben, dann weiß ich, sie sind nicht mehr vom Reißbrett, sie sind nicht mehr reine Auftragsfiguren, die in meinem Kopf entstanden sind, sondern sie sind jetzt für mich lebensecht geworden. Das ist aber auch genau die Phase, die viele als die Phase so der beginnenden Schreibblockade betrachten, weil ab diesem Moment lösen sie sich vom Exposé und dann denkt man natürlich, ach du meine Güte, findet die Geschichte überhaupt ein Ende? Ist sie überhaupt noch interessant? Läuft sie darauf hinaus, wo sie ihn habe hinauslaufen lassen? Wird sie jemals fertig werden? Und dann ist man sich unsicher, ob man die Figur weiter so laufen lassen soll. Das Schlimmste allerdings, was man in dieser Phase machen kann, ist, dass man die Figuren so verbiegt, dass sie dann genau das tun, was man für sie vorgesehen hatte. Ich bin gerade an einem Punkt beispielsweise angekommen, wo, weil ich schreibe ja bereits vorsichtig zaghaft an dem Buch, was genau ein Jahr später erscheinen soll. Und da lässt eine Figur A eine Figur B zurück. Und das war im Exposé-Einsatz. Während ich jetzt gerade an der Stelle bin, beim Schreiben, denke ich mir, Moment mal, das ist aber irgendwie ziemlich unhöflich auch, sagen wir mal so, in der Situation jemanden einfach so ohne Hilfe zurückzulassen. Das würde sie nie machen. Und wenn ich sie jetzt zurück, jetzt muss ich es begründen, und zwar aus der Figur heraus. Ich merke aber, meine Figur sträubt sich. Meine Figur wird die wahrscheinlich mitnehmen wollen, um Hilfe zu leisten. Deshalb konnte ich beim Exposé noch überhaupt gar nicht beachten. Und auf einmal habe ich jetzt nicht eine Figur, die alleine unterwegs ist, sondern ich habe jemanden, der sogar noch jemanden mitnimmt. Das verändert natürlich die gesamte Geschichte komplett. Und an dem Punkt fange ich aber nicht einfach an, weiterzuschreiben oder auch nicht zu verbiegen, sondern da muss ich jetzt viel wieder drüber nachdenken. Muss ich sagen, okay, wie verändert sich denn das? Und dann bin ich natürlich so ein bisschen im Plotten, aber Plotten ist eigentlich ein zu harter Begriff. Ich fahre dann auch viel durch die Gegend, ich höre Musik und stelle mir die Figuren vor. Ich bin dann auch eine der Figuren und sage, okay, jetzt habe ich die andere mitgenommen. Wie geht denn unsere Reise weiter? Und erst wenn ich die Frage beantwortet habe, kann ich wieder schreiben.
Ja, viele Autoren schreiben ja nicht so gerne Exposés und ich muss ehrlicherweise sagen, ich gehöre da dazu, weil ich habe nämlich auch dieses Problem, von dem du jetzt schon gesprochen hast, dass dann das, was ich mir im Vorfeld gedacht habe, gar nicht mehr zu den Charakteren und ihren Eigenschaften passt und dadurch verändert sich dann die Handlung wieder und dann denke ich mir, ach toll, wofür habe ich mir vorher den Kopf so zerbrochen, weil jetzt wird sowieso komplett anders, wie es im Exposé drin stand.
Aber das ist, erster Schritt, genau, das ist richtig und es ist auch toll, dass sie sich lösen, sie müssen sich lösen. Dennoch kann ich ganz genau sagen, warum man das schreibt, aus verschiedenen Gründen. Und das ist eine Anekdote, die ich wohl ganz anders erlebt habe. Ich habe ja sehr lange beim Radio gearbeitet. Ich war Volontär und ich habe Texte für den Morgenmoderator geschrieben. Und ich habe mir immer sehr viel Mühe gegeben für Anmoderationen und Interviews und sowas. Und dann wurden damals noch die Texte auch ausgedruckt ins Studio reingebracht. Und ich war Tag für Tag enttäuscht, weil der Morgenmoderator hat sich also fast gar nicht an meine Formulierung gehalten. Fragen vielleicht mal genommen, immer alles geändert. Und dann habe ich irgendwann eines Tages entschieden, ja gut, ich schreibe jetzt den Text nicht mehr. Dann ist er völlig ausgeflippt und hat gesagt, sie hier, wo sind denn die Texte? Und ich sage, du, was willst du mit meinen Texten? Du liest sie doch eh nicht vor. Und dann sagt er, nee, ist Quatsch. Ich bin ja auch nicht dazu angestellt, die vorzulesen. Ich brauche das als Input, als Inspiration dafür, um mein eigenes Ding zu machen, um dann natürlich authentisch zu sein und es in meinen Worten erzählen zu können. Aber ohne diese Vorarbeit bin ich aufgeschmissen. Die ist extrem wichtig. Er sagt, Kreativität bestimmt aus Improvisation. Improvisation setzt aber ein unglaubliches Maß an Vorbereitung voraus. Und das ist auch so ein bisschen vergleichbar, ohne dass wir beide uns jetzt mit Picasso vergleichen wollen. Ja, also nicht, dass es jetzt hier anmaßend rüberkommt, aber viele sagen, ja, naja, so ein Strich und dann ist da so ein Stier mit drei Strichen gemalt, das kriege ich jetzt auch noch hin. Wenn man in Barcelona ins Picasso-Museum geht, hat man eine Installation und da sieht man, wie Picasso erst diesen Stier 100% authentisch naturalistisch gemalt hat, nämlich so, wie er auf der Kunsthochschule ihn malen sollte. Und er war auf einer Kunsthochschule, er hat es gelernt. Und über den Laufe der Jahre wurde dieser Stier immer abstrakter. Und man sieht diesen drei Strichen an, dass er den Stier auch ganz anders, ganz realistisch malen kann. Aber in dieser ganzen Zurückhaltung der drei Striche liegt eben die Kunst. Und man liest es einem Buch an, ob es einfach so dahingeschrieben wurde, ohne dass man sich über bestimmte Punkte Gedanken gemacht hat. Oder ob jemand ein Exposé sehr akribisch ausgearbeitet hat, um sich dann aber im Zweifelsfall davon zu lösen. Und da gibt es wieder diesen Grundsatz, du musst halt die Regeln kennen, bevor du sie brichst. Du kannst alle Regeln brechen, aber du musst sie kennen vorher. Und dann, das merkt der Leser, die Leserin, merkt es selbst, wenn sie gar nicht drauf geschult sind. Die spüren, irgendwas stimmt hier nicht. Und deswegen ist dieses Exposé so wahnsinnig wichtig. Was du nicht machen musst allerdings, ist, das ist in allen Farben auszumalen. Weil es wird sich verändern. Lass dir einen Spielraum. Bloß wenn du irgendwann mal lost bist, kannst du es dir wieder vornehmen und sagen, worauf wollte ich denn eigentlich hinaus? Komme ich da noch irgendwie hin? Was waren die Grundkonflikte, die Grundausgangssituation? Was war der große Wendepunkt, auf den ich es zusteuern lassen wollte? Und man vergisst es nämlich auch während des Schreibens, wenn man in einer ganz anderen Welt ist. Also so ein Exposé versetz dich erst in der Möglichkeit, dich davon zu lösen. Und mach die Geschichte in jedem Fall fundierter. Und man sollte nicht glauben, dass man es weglassen kann, um dann befreiter aufzuschlagen.
Ja, jetzt, wo du es gerade erzählt hast, auch mit der Geschichte von Picasso, wie dieses Bild entstanden ist mit dem Stier, da kam jetzt bei mir auch so dieser Satz, dass man eben auch nicht so viel wie möglich, sondern so wenig wie nötig machen sollte in der Kunst. Und ja, ich glaube, das stimmt nämlich auch eben nicht nur bei Bildern, dass man es so wenig wie nötig, dass man es versteht, sondern eben auch bei Romanen. Mhm. Also ich bin schon auch ein Fan davon, zu kürzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich denke mir oft bei Büchern, mir hätten sie besser gefallen, wenn vielleicht 100 Seiten weniger drin gewesen wären.
Also das muss ich auch sagen, dass ich kürze gerne. Mein erster Entwurf ist immer viel länger als der letztendliche, der in den Druck geht. Spannung hat mit Verdichtung zu tun. Verdichtung geht in der Regel mit Kürzen einher, mit auf den Punkt bringen und das Überflüssige, was es eben nicht braucht, rauszustreichen. Und das ist etwas, was am Anfang ein bisschen schmerzhaft ist, aber was beispielsweise, das war ein Aha-Effekt, als ich meinen allerersten Versuch, meinen Roman Die Therapie abgegeben habe, bei meinem zukünftigen Literaturagenten Roman Hocke. Verlage hatten zu dem Zeitpunkt alle abgesagt. Ich dachte, wird eine Literaturagentur vielleicht lesen und die Verlage haben es gar nicht gelesen, habe ich mir eingebildet, die haben mir einen Formbrief geschrieben. Und Roman Hocke stellte, und das finde ich die beste Form des Lektorats übrigens, Fragen zu stellen. Ja, also die Frage wäre dann, würde die Figur eigentlich die andere Figur dort zurücklassen? Oder würde sie nicht mitnehmen? Und dann sagt der Lektor, die Lektorin nicht, der muss sie mitnehmen, sondern hast du eine Antwort drauf? Wenn du keine Antwort darauf hast, dann hast du dir keine Gedanken gemacht, dann musst du sowieso nochmal an die Werkbank. Wenn du dir Gedanken gemacht hast, aber die Frage kam auf, beim Lektorat, dann hast du offensichtlich nicht gut genug geschildert, weil sonst wäre die Frage nicht aufgekommen. In ganz seltenen Fällen ist die Frage überflüssig. Meistens muss ich bei Lektoratsanmerkungen nochmal ran. Und meine allererste Lektoratsfrage von Roman Hocke war, wieso spielt denn das, ist das Buch denn in der Ich-Perspektive geschrieben? Und ich hatte mir keine Gedanken drüber gemacht. Ich dachte, intuitiv, das ist die einfachste. Ja, ich bin ja in meinem Kopf zu Hause und dann kann ich durchgehen. Und der sagte, naja, die einfachste ist es nicht. Eigentlich ist es mit einer schwierigsten Form, weil es ist ein Reflex von Verlagen damals gewesen, hat sich ein bisschen geändert, zu sagen, ja, Ich-Perspektive können sich die Leserinnen und Leser nicht so gut reinversetzen. Ja, also beispielsweise ein Roman, Ich-Perspektive eines Serienkillers, da hätten viele sagen können, nee, also ich mich als Serienkiller kann mich nicht identifizieren, schneidet man das Publikum ab. Stimmt aber so nicht. Paul Cleef hat mit Der siebte Tod genau das getan. Er hat einen Roman geschrieben, einen sehr lustigen, übrigens Serienkiller-Roman aus der Ich-Perspektive. Die Ich-Perspektive hat eine ganz andere Problematik, nämlich, dass man geneigt dazu ist, diese Figur sehr viel denken zu lassen. Weil man selber denkt ja die ganze Zeit. Also 90% der Zeit macht man ja nichts und handelt jetzt auch nicht, sondern und man spricht auch gar nicht, sondern man denkt. Und dann denkt man, dass man total weltbewegende Gedanken hat. Ja, und dann schreibt man sie nieder, weil der Meinung ist, diese Gedanken wurden noch nie zuvor gedacht. So, und das hat jetzt zwei Fehler. Erstens, die Gedanken wurden schon mal gedacht. In den seltensten Fällen ist man eben so ein Genie, dass man das, was 7 Milliarden andere Menschen auf der Welt denken, noch nie, dass die das noch nie denen in den Sinn gekommen ist. Das passiert nicht. Zweitens, bremst das aber die Handlung aus. Wenn man einen Roman schreibt, möchte man mit dieser Figur auf Reisen gehen und an Handlung teilhaben, die eine Entwicklung kennenlernen. Man möchte nicht permanent irgendwelche Gedankensprünge lesen. Klar, auch, wenn sie intelligent sind. Aber lieber, wie du sagtest, kurz dosiert, so wie nötig. Und da hat er gesagt, probieren Sie es mal aus der dritten Person zu schreiben. Habe ich mal ausprobiert. Der Roman wurde, glaube ich, 150 Seiten kürzer, weil alle Gedanken weg waren. Ich war fokussiert auf diese Figur. Sie musste handeln. Sie musste mich überzeugen. Ja, und das ist nämlich auch so eine Sache. Schöne Worte sind gut, aber auch billig. Ne? Ich kann hier so wahnsinnig viel über Zivilcourage reden und sagen, in der U-Bahn, wenn man beobachtet, dass da jemand bedrängt wird, da muss man doch einschreiten. Ja, alle klingt toll und ich kriege schnell einen Like, wenn ich sowas jetzt auf Facebook veröffentlichen würde. Aber wenn ich, aber tatsächlich zeigt sich das wahre Wesen einer Figur, übrigens auch unserer Romanfigur, dann doch erst, wenn es in dieser Situation ist. Also, wir sind in der U-Bahn und wir sehen, dass jemand bedrängt wird. Wie verhalten wir uns? Wir haben übrigens keine Zeit mehr darüber nachzudenken. Wir jetzt rein intuitiv müssen wir handeln. Und das ist all diese großen Reden zählen überhaupt nicht mehr. Es zählt nur noch das, was getan wird. Und das ist es eben, worauf es im wahren Leben drauf ankommt. Es kommt darauf an, was man macht und nicht nur, was man sagt oder was man denkt. Und bei Romanfiguren auch. Die Romanfiguren müssen mich durch das überzeugen, durch den Gleichklang zwischen dem, was sie sagen und was sie tun, oder auch durch die Diskrepanz müssen sie mich irritieren. Aber sie immer nur denken zu lassen, das wird schwierig. Und es erzeugt so wahnsinnig viel gedanklichen Ballast in einem Buch.
Finde ich aber sehr interessant, dass das dann bei dir quasi auch so war, dass du dich mit deinem ersten Buch so ein bisschen in diesen inneren Monologen verloren hast, wenn du meintest, wurde ja gleich 150 Seiten dann kürzer mit der anderen Perspektive, weil das kenne ich tatsächlich von mir auch mit meinen allerersten Büchern. Ich habe mich auch ein bisschen zu sehr in diese inneren Monologe fallen lassen und das bremst natürlich ungemein die Handlung aus.
Das bremst aus. Und mittlerweile, deswegen sage ich, wenn man viele Bücher geschrieben hat oder einige, dann kann man auch mit der Ich-Perspektive das wieder probieren. Es ist aber halt sehr schwierig. Und es ist auf gar keinen Fall zu empfehlen für Anfängerinnen oder Anfänger. Mein zweiter Anfängerfehler im Übrigen war, dass ich intuitiv meinen ersten Roman in Amerika habe spielen lassen. Und auf die Frage, wieso spielt denn in Amerika, war meine Antwort, weil die meisten Psychothriller, die ich gelesen habe, eben dort gespielt haben und nicht in Berlin. Und da kam die Korrektur, nein, die Romane spielen dort, wo der Autor oder die Autorin sich auskennt. Wo kennen Sie sich denn aus? Und da habe ich gesagt, hier in Berlin lebe ich jetzt seit 49 Jahren. Und habe gesagt, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen Roman mit dieser Handlung in Berlin verortet gesehen. Und dann war die Frage, wieso probieren Sie es nicht einfach mal? Und das ist eben wichtig. Ich habe es dann ausprobiert. Manchmal ist es auch so, ich habe in meinem Kopf beispielsweise zwei Anfänge aus zwei verschiedenen Perspektiven. Das war bei dem Buch Das Geschenk beispielsweise so. Beim Buch Das Geschenk, das ist das erste Kapitel, dass wir haben einen Polizisten, also einen Mann, der ruft an und sagt, ich bin von der Polizei, und gleich wird in ihrem Diner, wo sie jetzt noch arbeiten alleine, da kommt gleich jemand, den wir suchen und den wir festnehmen wollen. Der wird sie überfallen. Das wissen wir, ist mitgeschnitten, sein Telefon hat. Der wird sie überfallen. Geben Sie das Geld, geben Sie ihm alles, was Sie haben. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir nehmen den sofort fest, wenn er rauskommt. Aber wir möchten nicht, dass Sie in Gefahr kommen, und Sie sind jetzt gewarnt. Und das Kapitel endet eben damit, dass der Mann auflegt und sich eine Strumpfmaske über den Kopf zieht und losgeht, weil das eine Masche ist. Der ruft vorher an und sagt, hallo, ich bin von der Polizei, Sie werden gleich überfallen, geben Sie ihm alles, wir sind sowieso an dem dran. Und wir dürfen ihn aber jetzt noch nicht festnehmen, weil er noch Insiderwissen hat und er muss uns erst noch zu einem anderen Tatort führen oder so. Das ist quasi ein Trickbetrüger-Trick. Ich habe mir auch überlegt, dieses Kapitel könnte aus einer anderen Perspektive stattfinden, nämlich Kellnerin, arbeitet im Diner, will gerade zuschließen, kriegt einen Anruf, sie werden gleich überfallen. Ich wusste nicht, aus welcher Perspektive es besser ist. Also habe ich beide geschrieben und mich dann für die Perspektive des vermeintlichen Polizisten entschieden. Aber das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Man muss es einfach alles mal ausprobieren. Und als dann mein Agent sagte, probieren Sie es doch mal aus, dass es nicht in den USA, in der Ostküste spielt, sondern in Deutschland, wenn ich die Therapie dahin verlegt habe, habe ich gemerkt, da kenne ich mich einfach besser aus. Das ist authentischer auf einmal. Und das ist eben, dass man wichtig, dass man sich nicht mit dem ersten Gedanken zufrieden gibt. Und dass man dann auch, du sagtest, Kürzen ist wichtig. Für mich, ich bin natürlich am zufriedensten, wenn ich den ersten großen Wurf habe. Aber Hemingway hat gesagt, der erste Wurf ist immer Mist. Und das stimmt. Dann aus einem, sagen wir, mindestens Guten etwas noch Besseres zu machen, muss man eben überarbeiten. Ein Teil ist Kürzen. Manchmal kann es aber auch sein, dass man sagt, nee, ich probiere das jetzt mal aus. Und zwar, ich habe mit vielen Autorinnen und Autoren schon geredet, die haben mir so ein Buch ihr Buch zu lesen gegeben oder eine Idee geschrieben. Ich sage, ja, hast du schon mal überlegt, ob du nicht die Perspektive änderst? Ist nicht vielleicht interessanter aus einer anderen Perspektive? Und dann kam immer als Antwort, naja, da muss ich aber so viel umschreiben. Ja, so what? Notfalls muss ich den ganzen Roman nochmal umschreiben, wenn es besser ist. Ich habe nach 80 Seiten alles weggeworfen. Ich habe Romane komplett neu umgeschrieben, weil ich gemerkt habe, das ist eine bessere Idee. Zumindest für mich besser. Man kann es ja sowieso nicht wissen. Ne? Also darauf, das ist auch der Gradmesser. Am Ende des Tages muss man immer in sich hineinhorchen und sagen, ist das das beste Buch, was ich schreiben konnte? Ist das das Buch, was ich selber lesen will? Immer in der Gewissheit, dass es natürlich lange nicht so gut ist, wie ich es mir irgendwann mal theoretisch vorgestellt habe. Auch damit muss man leider leben. Also auch das ist ein Ausspruch, dass jedes Buch ist immer nur das Wrack einer guten Idee. Man hat es in seinem Kopf, es ist viel größer, viel besser, viel fulminanter und dann schafft man es aber nur mit dem menschlichen Makel behaftet, es zu Papier zu bringen.
Ja, das ist, glaube ich, immer so diese Diskrepanz zwischen den Bildern, die man im Kopf sieht und die Bilder, die man dann in Worten aufs Papier bringt.
So ist es.
Ich finde da auch immer den Spruch so schön, der war gar nicht aufs Schreiben bezogen, aber das hieß, versuche nicht andere zu beeindrucken, beeindrucke lieber dich selbst. Und ich tue das eben auch gerne auf meine Manuskripte übertragen, dass man wirklich, wie du auch schon gesagt hast, man muss sich selbst so als idealen Leser auch nehmen und versuchen mit seinen Büchern, dass man einfach, ja, am Ende des Tages, dass man selbst zufrieden ist und voll und ganz dahinter steht.
Das ist das Allerwichtigste. Und das ist auch das Schwierigste, muss man dazu sagen. Es ist leicht gesagt, aber ganz, ganz schwer getan. Auch ich, wenn ich anfange zu schreiben, unweigerlich kommt irgendwann der Gedanke, wie ist das jetzt im Vergleich zu den anderen Büchern? Wird das eventuell besser oder schlechter ankommen? Und dann ist vielleicht die nächste Frage, ja, aber Moment mal, an wen denkst du denn da überhaupt? Und dann merke ich, das ist sowieso grundsätzlich der falsche Gedanke. Ich habe eine Sache zum Glück getan, und das würde ich allen raten, sich nochmal daran zurückzuerinnern, nämlich an die Situation und das zu konservieren, das Gefühl, was man hatte, als man zum allerersten Mal sich an den Schreibtisch gesetzt hatte, mit dem Entschluss ein Buch zu schreiben und gemerkt hatte, oh, das könnte was werden. Dieses positive Grundgefühl beim ersten Mal, das ist es, worauf es ankommt. Diese innere Leidenschaft, die einen dazu gebracht hat, die man kann auch innere Idiotie nennen, denn ich meine ganz ehrlich, wer setzt sich denn freiwillig, egal ob es draußen schönes Wetter ist oder schlechtes Wetter ist, in jeder freien Minute der Freizeit hin und macht irgendetwas, von dem es erstmal schon rein statistisch gesehen völlig unwahrscheinlich ist, dass es Erfolg haben wird. Ja, dass man überhaupt fertig wird, ist eine Hürde. Dass man, wenn man fertig wird, es irgendjemanden gibt, der es liest, eventuell sogar veröffentlicht. Ganz schwer. Dass man dann aber auch noch davon leben kann am Ende. Das ist wirklich wie ein Lottogewinn. Und da hat man nicht nur braucht man dafür, sondern wahnsinnig viel Glück. Ich hatte viel Glück, dass ich zum richtigen Zeitpunkt offensichtlich in den richtigen Händen mit dem Buch war, die es weiterempfohlen haben und damit ich noch ein zweites Buch schreiben durfte. Und jetzt kommen wir zum zweiten Buch. Beim zweiten Buch unweigerlich wird aus jedem, der am Anfang nur aus irgendeinem Gefühl heraus, aus der Leidenschaft heraus angefangen hat, etwas Irrsinniges zu machen, wie zu schreiben, entgegen jeder Wahrscheinlichkeit, es zu Ende zu bringen, wenn der oder diejenige ein zweites Buch veröffentlichen darf, ab dem Moment fragt die Autorin oder der Autor nach der Zielgruppe und sagt sich, werden das meine Leserinnen und Leser mögen? Beim ersten Buch war das gar keine Frage, nie eine Frage, konnte gar keine Frage sein, weil man weiß doch gar nicht, wer einen später liest. Man schreibt nicht das erste Buch für eine Zielgruppe. Es ist ausgeschlossen. Das erste Buch schreibt man, weil man eine Idee hat und das Gefühl hat, diese Idee ist es wert, zu Papier gebracht zu werden. Man will diese Idee irgendwie veröffentlichen. Ja, und aus welchem Grund auch immer, das muss man sich hinterfragen. Aber es ist definitiv nicht, weil man weiß, okay, Frauen zwischen 14 und 24 mit Vorlieben pipapo würden gerne dieses Buch lesen. Nee, so ist das nicht, so denkt man nicht. Aber warum denkt man beim zweiten Buch da? Warum glaubt man auf einmal, dass man seine Leserinnen und Leser nach dem ersten Buch kennt und am zweiten und am 20. Ich weiß es nicht. Ich kriege Zuschriften von 14-Jährigen, ich kriege Zuschriften von 94-Jährigen. Ja, da kriege ich eigentlich von den Enkeltöchtern die Zuschriften, die dann sagen, meine Oma hat kein Internet, kannst du dir mal eine Autogrammkarte schicken? Das ist, und ich kenne sie nicht alle. Ich probiere sie kennenzulernen auf Lesungen, auf den Messen, ist alles wegen Corona jetzt auch schwieriger geworden. Aber ich will sie auch nicht kennenlernen, um eine Zielgruppe zu erfahren. Das gibt es einfach nicht. Am Ende des Tages, das ist auch der Grund, warum so viele Debütautorinnen und Autoren Erfolg haben und sie ganz schwer ist, haben einen zweiten und dritten Anschlusserfolg zu machen. Bei ihr Debüt haben sie noch frei vom Herzen weg geschrieben, haben von der Leber weg, heißt das eigentlich, also aus das Herz ausgeschüttet. Sie haben ein Thema gehabt, was sie so sehr bewegt hat, dass sie wirklich jede freie Minute zur Verfügung hatten. Und jetzt, auf einmal, beim zweiten Buch, wird es eine Auftragsarbeit. Und es darf nie eine Auftragsarbeit sein. Es muss am Ende des Tages, muss es immer ein Buch sein, das hast du auch so gesagt, wo man sagt, ich stehe voll und ganz dahinter. Das ist übrigens dann, wenn dieses Buch floppt. Schon, und jedes Buch floppt irgendwann mal. Also es gibt nicht jedes Buch oder irgendwann hat jeder Autor, jede Autorin mal einen Misserfolg. Das ist so. Es gibt kein, selbst Bayern München hat nicht immer gewonnen. Ja, und keine Aktie geht immer nur nach oben und es gibt nicht diesen dauerhaften Erfolg. Und deswegen kann man nicht immer auf diesen Erfolg schielen, deswegen muss man sagen, okay, wenn dieses Buch dann, wenn keiner es mag, am Ende kann man trotzdem in den Spiegel schauen und sagen, ja, ich habe es dafür geschrieben und ich finde es gut. Was hatte seine Berechtigung für mich, es zu veröffentlichen? Ganz schlimm ist es nämlich, wenn man ein Buch schreibt auf eine bestimmte Zielgruppe hin und das dann verändert. Und wenn es dann floppt, dann weiß man ja selber, ja, ich fand es ja auch blöd. Ja, ich habe es ja nur gemacht, weil ich dachte, die Leute wollen das. Das ist ganz, ganz schwer zu ertragen. Kenne ich wiederum aus der Musik heraus. Ich kenne viele Musikerinnen und Musiker, die sagen, ich will ja eigentlich eine ganz andere Musik machen. Ich will ja eigentlich nicht diese Richtung, würde ich ja gar nicht singen. Aber mein Manager hat mir gesagt, damit verdienst du Geld. Und wenn ich erstmal bekannt bin, ja dann mache ich das, was ich wirklich will. Kennen wir aus den Anfängen von DSDS beispielsweise, viele haben gesagt, ja, Dieter Bohlen, ich singe jetzt erstmal den Song, aber eigentlich ist gar nicht mein Song. Ich will eigentlich andere Musik machen. Ja, Pustekuchen. Wenn du erstmal bekannt bist für diese Richtung, kannst du dich nicht mehr selbst verwirklichen. Besser ist wirklich, du machst immer nur das in deinem wirklich nicht so lange ist unser Leben nicht. Also dürfen wir in unserem Leben nicht das damit verplempern, etwas zu machen, damit wir Leute, die wir gar nicht kennen, damit es denen gefällt.
Ich kann das total auch wieder nachvollziehen, was du gesagt hast. Ich glaube nämlich, dass viele Künstlerinnen und Künstler aus dem Grund auch Angst haben, sich zu verändern und mal was Neues zu wagen, weil sie denken, die Leute erwarten was Bestimmtes von ihnen. Sie haben jetzt diese eine Zielgruppe, die sie immer ansprechen. Und dann traut man sich halt auch nicht mal in eine andere Richtung zu gehen oder mal ein bisschen auszubrechen.
Genau. Es ist natürlich auch wirklich schwierig, ne? Wenn ich jetzt daran denke, dass ich ein Fan bin von einem bestimmten Schauspieler, der in meiner Komödie mich überzeugt hat. Und auf einmal soll der ein seriöses Drama die Hauptrolle übernehmen. Und ich meine, bei der Beerdigung immer, wenn bei der ersten Beerdigungsszene immer schon im Hinterkopf habe, gleich wird er einen Witz machen. Das ist ein Problem, wenn man ganz knallhart positioniert ist. Und das ist auch bei mir ein Problem gewesen. Natürlich, die Leute haben mich mit Spannungsromanen, wenn sie mich kennen, kennen sie mich eigentlich in Verbindung mit dem Wort Psychothriller. Und ich bin aber schon ein paar Mal ausgebrochen da draus, weil ich einfach Lust hatte, das zu machen. Und jüngstens habe ich ja auch in der Corona-Zeit ein Buch geschrieben. Da wusste ich, okay, das ist jetzt ein Problem, weil das wird ein witziger Roman werden. Vielleicht geht auch ein bisschen ans Herz. Das ist ein Road Novel. Was ich wirklich nicht will, ist, möchte Leute nicht enttäuschen. Und zwar nicht enttäuschen in dem Sinne, dass sie etwas lesen, was ihnen nicht gefällt. Das kann ich gar nicht vermeiden. Weil, wie gesagt, ich schreibe nicht da. Es gibt kein Buch, was allen gefällt. Das stimmt, das ist schon mal ein Gesetz. Und auf dem Versuch, aber es so vielen wie möglich recht zu machen, gehe ich so viele Kompromisse ein, dass ich am Ende gar keinem recht mache. Also deswegen, erstmal muss ich dahinter stehen können. Und wie gesagt, hoffen, ich bin nicht der Einzige. Aber Enttäuschung gibt es ja auch in einer anderen Art und Weise. Ich beispielsweise esse sowohl gerne Marmeladenbrötchen wie Leberwurstbrötchen. So, jetzt wenn ich jetzt in der Hoffnung, in der Vorstellung, als ich in ein Marmeladenbrötchen beiße, aber in ein Leberwurstbrötchen beiße, dann wird mir dieses Leberwurstbrötchen überhaupt nicht schmecken. Ganz im Gegenteil, es wird vielleicht sogar ekelerregend sein, weil ich eben nicht damit gerechnet habe. Ich habe mich ja bewusst für die Marmelade entschieden. Abstrakt betrachtet finde ich beides super. Aber ich habe mich ja vorher mein Mindset ausgerichtet. Wenn jetzt also eine Leserin oder Leser kommt und sagt, ah, Fitzek, der neue Psychothriller, und fängt an zu lesen, ja, was ist denn hier los? Dann haben die ihr Geld ausgegeben für etwas, was sie gar nicht wollten. Das ist wie eine Mogelpackung dann auf einmal. Und das musste ich verhindern. Deswegen habe ich ganz deutlich erst einmal, das Cover sieht aus wie so ein Jojo Moyes Buch mit Absicht, aber bei Robert nachgefragt, ob wir das machen dürfen, weil ich möchte, dass jeder schon vom Cover her sieht, der erste, letzte Tag, das ist definitiv kein Thriller. Weil der erste, letzte Tag könnte natürlich auch ein Thriller-Titel sein. Ja, wenn ich es ein bisschen düster gehalten hätte. Natürlich würde noch viel mehr Bücher verkaufen, wenn der Fitzek, der erste, letzte Tag, und sieht so ein düsterer Block, roter Schnitt, so hier hinten, wie hinten Playlist gerade an der Wand bei mir hängt. Da hätten erstmal alle zugegriffen. Aber sie hätten dann diesen Marmeladen-Leberwurstbrot-Effekt gehabt. Ja, sie, da hätten sie wahrscheinlich gedacht, sie kriegen Leberwurstbrot, auf einmal haben sie ein Marmeladenbrötchen in der Hand. Das will ich vermeiden. Deswegen habe ich auch der Herstellung gesagt, ihr müsst keinen Thriller draufschreiben. Da muss ganz definitiv kein Thriller draufstehen, weil mir die Leute schon beim Bestellen im Internet oder in der Buchhandlung am besten, was ich allen rate, geht in die Buchhandlung, dann sieht, ach, guck mal, der neue Fitzek, sieht ja komisch aus. Ach, das ist kein Thriller, muss ganz vorne draufstehen. Wenn sie sich dann dafür entscheiden, dann ist alles andere wieder außerhalb meiner Macht. Dann können Sie sagen, okay, ich hab euch gewarnt, Leute, ihr hättet es jetzt nicht lesen brauchen. Ihr seid nicht in eine Falle getroffen. Ich glaube, es hat diesen Erfolg dieses Buches auch zu verdanken. Das ist ja seit Wochen läuft das ja grandios. Das war nicht immer so ein kleines Aufflackern und ein kleiner Ausflug, sondern viele Leute sagen, du, das ist jetzt mein erster Fitzek, ich habe ihn nur gekauft, weil ja kein Thriller draufsteht. Weil ich lese keine Thriller. Die sind mir einfach zu gruselig, zu spannend, zu brutal, zu blutig. Ich will das nicht. Aber hier wusste ich, ah, kein Thriller. Schreib doch bitte noch so ein. Oder andere haben gesagt, ich habe es gekauft, obwohl da kein Thriller drauf stand. Dachte, naja, okay, das mache ich mal, weil ich ja sonst auch alles von dir lese, und bin positiv überrascht worden. Und natürlich gibt es auch einige, die sagen, ja, finde ich okay, aber bleib mal lieber bei deinem Psychothriller. Aber letztlich glaube ich, wenn man ausbricht und Sachen ausprobiert, muss man eben immer im Hinterkopf haben, dass man die Erwartungshaltung erst einmal nicht mutwillig zerstört, dass man auf gar keinen Fall darf, und das wieder schließt sich an das, was ich vorhin gesagt habe, unsere Lebenszeit. Das ist das Einzige, was wir als Währung haben. Unsere Lebenszeit ist nicht so wahnsinnig lang. Ja, also alle denken immer, klar, ich werde 80 Jahre alt oder so. Ja, das wären bei mir jetzt noch 30 Jahre. 30 Jahre, okay, wahnsinnig lang, kann man sagen. Auf der anderen Seite, ich rechne dann mal in Sommern. Ja, wie viele Sommer sind es? 30 Sommer, die man quasi noch hat. Und jetzt sehe ich mal 10 Sommer ab, weil es mir in diesen 10 Sommern irgendwie nicht so gut geht, ich nicht gut drauf bin, ich vielleicht krank bin, irgendjemand in meinem Umfeld nicht gut drauf ist, eine Krise ist. Also habe ich noch 20 Sommer. 20, das sind eigentlich, sage ich mal so, 20 Bücher maximal, für die ich noch Zeit habe. Und da muss ich mir schon relativ sicher sein, was ich da für ein Buch schreiben will. Und das ist eben auch wieder mein Gradmesser, was ich immer sage, von all den Ideen, die man im Kopf hat, und das sind ja in der Regel viele, wenn man sich mit Ideen beschäftigt, von all den Ideen auch in der Schublade, welche würde ich dann schreiben, wenn ich nur noch diese eine verwirklichen dürfte? Was wäre das? Was treibt mich auf jeden Fall wie beim ersten Buch an den Schreibtisch? Und würde ich dieses Buch auch selbst dann schreiben, wenn mir alle sagen, du, das wird keiner lesen. Das wird keiner lesen wollen. Würde ich das dann trotzdem schreiben? Und dann hat man so ein bisschen ein Gradmesser dafür, dass, wenn man alle Fragen mit Ja beantwortet, dass man ein sehr authentisches Buch schreiben wird, wo es am Ende auch wiederum völlig egal ist, wie oft es sich verkauft. Weil es war einfach eine innere Notwendigkeit, dass man dieses Buch herausbringt.
Ja, das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Fragen, die man sich da immer stellen kann im Vorfeld.
Ja.
Jetzt würde ich gerne dann nochmal so ein bisschen zurückgehen auf unser eigentliches Thema.
Oh, haben wir ein eigentliches Thema?
Ja, mit den innovativen Buchkonzepten.
Ah, okay, alles klar. Gut.
Und zwar wollte ich noch sagen, also ein Playlist ist es ja, kann man ja schon sagen, ist es so medienüberschreitend, weil es ja die zwei Medien, Buch und Musik, miteinander verbindet. Glaubst du denn, dass der Trend so allgemein ein bisschen in Richtung innovativer Buchkonzepte geht? Und falls ja, was für Mischformen könntest du dir denn da in Zukunft noch vorstellen?
Ich glaube, dass man so an die Sache nicht herangehen darf. Weil wenn man sagt, okay, ich muss jetzt irgendwas Neues machen, was so noch nicht da gewesen ist, das ist immer ein schöner Anspruch, den man hat. Aber dann kommt man so ein bisschen vom Marketing zum Buch. Aber erst einmal muss, also ich kann ja, weil ich Buchautor bin, sagen, es muss erstmal als Buch funktionieren. Diese Idee, die man hat, die muss in dem Medium, was man sich ausgewählt hat, funktionieren. Und nur weil es innovativ ist, heißt es ja noch lange nicht, dass es eben auch auch gut ist. Sondern es muss etwas sein, was man gerne selber verwirklichen will. Und wenn jetzt jemand beispielsweise eine Leidenschaft hat und das ist irgendwie Geocaching oder sowas, das, was ich beispielsweise jetzt gar nicht so spiele, dann kann es natürlich eine Verbindung geben, dass man das Buch an bestimmten Orten lesen muss, zu dem man erstmal hingehen muss. Für viele ist es vielleicht zu aufwendig, das erst zu machen. Für andere ist aber vielleicht total tolle Idee. Also gerade beim Psychothriller, die Verschmelzung von Fiktion und Realität, da sind keine Grenzen gesetzt. Aber die Grenzen oder das Machbare definiert immer die Autorin oder der Autor selbst. Auch hier dieses schlimme Wort Authentizität, was so Tolles eben enthält, das ist das A und O. Hätte man mich abstrakt gefragt, ob ich mir vorstellen kann, einen Roman zu lesen über Ackerbau auf dem Mars, hätte ich gesagt, wahrscheinlich eher nicht. Aber der Marsianer war ein absolut tolles Buch. Noch viel besser als die Verfilmung. Die Verfilmung mit Matt Damon war auch nicht schlecht, aber der Marsianer, das ist ein spannender Thriller, der höchst informativ ist. Ähnliches gilt für Frank Schätzings Schwarm. Ich meine, ich wollte nie so viel über Würmer in der Tiefsee lesen, aber ich habe es getan. Ja, so wie ich mir seitenlange Abhandlungen über IKEA durchgelesen habe, weil Lisbeth Salander im zweiten Teil einkaufen war. Ja, und jeder Lektor hätte gesagt, das ist völlig irrelevant für die Geschichte, dass sie da über 10 Seiten bei IKEA Möbel kauft. Aber ich fand es trotzdem toll, weil mich die Figur so fasziniert, dass ich einfach alles von ihr wissen wollte. Mit anderen Worten, ich glaube, man sollte immer so rangehen, dass man eine Geschichte erzählt, die so noch nie erzählt wurde. Ja, denn man will ja was Neues schaffen. Weil sonst, gut, warum sollte man dann schreiben, wenn es das alles schon mal gibt? Aber man sollte auch nicht nur die Geschichte erzählen, weil man etwas Neues erzählen will und weil es doch cool wäre, wenn, sondern weil es aus einer inneren Notwendigkeit aus der Geschichte sich heraus ergibt. Und deswegen, viele haben ja immer gesagt, ja, da gibt's immer so ein Marketing-Gimmick in deinen Büchern. Zweierlei Sachen sind falsch da dran. All das, was ich mit meinen Büchern gemacht habe, wenn man eine Telefonnummer im Buch hat und jemand anrufen kann, wenn man einen Post-it in dem Buch findet, wo eine E-Mail drauf ist, wo man denkt, okay, jetzt hat irgendjemand was in meinem Buch geklebt, wie beim Seelenbrecher, dann ist es kein Marketing, es ist Bestandteil der Geschichte. Realität und Fiktion werden verschmolzen, das ist beim Psychothriller ja das Wesen, dass man nicht mehr zwischen Wahn und Wirklichkeit unterscheiden kann. Erster Fehler war also, es ist kein Marketing, es ist Bestandteil der Geschichte. So wie das Cover bei mir Bestandteil der Geschichte ist, immer. Und das Lesezeichen, auch die Danksagung ist bei mir Bestandteil dieses Romans. Du hast Geld dafür ausgegeben, warum sollst du dir eine Abhandlung von Namen durchlesen, die du gar nicht kennst? Ja, wenn das so wichtig ist, dann soll doch der Autor oder die Autorin die alle persönlich zum Kaffee einladen oder den Geld in die Hand drücken oder einen Blumenstrauß. Aber warum muss ich denn, das Buch ist doch für mich geschrieben, 10 Seiten mehr mit Namen durchlesen, die ich nicht kenne? Also habe ich gesagt, wenn ich den danken will, mache ich es auf eine Art und Weise, die die Leute unterhält. Alles an diesem Buch ist Bestandteil der Geschichte. Gut, wenn man sagt, das ist Marketing, dann ist mein gesamtes Leben Marketing, weil ich halt gerne Geschichten erzähle. Dann habe ich fast den Faden verloren, worauf ich hinaus will. Aber Fakt ist eben, und jetzt habe ich ihn wieder, Fakt ist, dass man wirklich erst einmal sich angucken muss, was habe ich für eine Geschichte, und dann passt da eine Innovation dazu, ergibt die sich zwangsläufig aus der Geschichte heraus. So wie sich zwangsläufig aus der Geschichte von Playlist ergibt, es ein Mädchen, was mit 15 Songs um Hilfe morst, dass es irgendwo 15 Songs gibt. Das ist jetzt kein Add-on, das ist notwendig, dass man das hat. Im Umkehrschluss, es gibt viele, viele, viele Bücher, die haben keine solchen, was als Gimmick oder Marketing erzählt, weil ich es nicht für die Geschichte brauchte. Die sind auch der erste, letzte Tag, okay, da gibt es eine Telefonnummer, die kann man anrufen. Aber es gibt jetzt das ist ein Buch. Da gab es noch nicht mal eine Premierenlesung dazu. Und bei der Therapie gab es auch nichts, gar nichts. Da gab es nur das Buch, was die Leute überzeugen sollte, weil das hat ausgereicht für die Geschichte. Also, lange Rede mal wieder und ganz kurz zusammenfasst, die Möglichkeiten, die Medien miteinander zu verschmelzen, sind wirklich unendlich, aber es muss zu dem Buch passen. Man muss sich für ein Hauptmedium entscheiden, das wäre auch ganz wichtig. Ich bin Buchautor. Mir ist es völlig egal, ob meine Geschichte als Film funktioniert. Mir ist es völlig egal, ob meine Geschichte als Brettspiel funktioniert. Mir ist völlig egal, ob als Theaterstück ist. Ich habe Sachen reingeschrieben in Bücher, von denen ich wusste, sind definitiv unverfilmbar. Auch Pointen. Das gesamte Buch ist so nicht verfilmbar. Ich weiß beispielsweise nicht, wie man Nachtwandler verfilmen sollte. Ja? Und trotzdem habe ich ihn geschrieben, auch wenn andere gesagt hätten, naja, warum schreibst du denn etwas, was gar nicht verfilmt werden kann? Und es muss als Buch funktionieren. Und wenn dann noch was hinzukommt, wunderbar. Wenn das aber nicht funktioniert, lasse ich es weg.
Ich könnte mir jetzt aber trotzdem schon vorstellen, dass solche interaktiven Geschichten vielleicht gerade für Menschen, die keine Vielleser sind, das Lesen wieder etwas attraktiver macht. Also, dass sie dann denken, ach, das ist ja ein spannendes, neues Konzept. Vielleicht nehme ich doch mal wieder ein Buch zur Hand.
Ja, aber es ist, glaube ich, nicht unsere Aufgabe als Autorin oder als Autor, Menschen, die nicht gerne lesen, zum Lesen zu bewegen. Ich finde es toll, wenn es geschieht. Ich kriege wahnsinnig viel Post von Leuten, ich habe noch nie gelesen, also jetzt außer vielleicht Schulliteratur. Und jetzt habe ich die Liebe zum Lesen durch deine Werke mit eingeladen. Ich kenne eine, die hat mich schon längst zurückgelassen und ist von meiner Ehe zur klassischen Literatur, wenn man diese Unterscheidung machen will, gewechselt. Aber man quasi mich so als Einstiegsdroge allgemein benutzt, um überhaupt mal ein Buch aufzuschlagen. Ich glaube eben, wenn man vom Ziel aus denkt, hat man ein Problem. Nämlich, das ist ungefähr so, wie wenn man sich nach dem Abi fragt, okay, womit kann ich am meisten Geld verdienen? Ach, guck mal hier, Rechtswissenschaften oder ich studiere Medizin, dann könnte ich ja Chirurg werden, Schönheitschirurg oder sowas, die verdienen ja ganz gut. Und dann fängt man an zu studieren, merkt, aber das ist überhaupt nicht mein Ding, das ist überhaupt gar nicht meine Leidenschaft. Ja, und genau in diese Falle wird man reinstolpern, wenn man sagt, wie kann ich denn hier was völlig Neues, Innovatives machen, um Leute, die nicht lesen, zum Lesen zu gewinnen. Wie man die zum Lesen bekommt, ist, indem man eine gute Geschichte erzählt. Eine ganz glasklare, gute Geschichte, die sie fesselt. Und wo man sagt, ach komm, nee, das möchte ich doch auch mal so werfen. Und was ich glaube, ich viel eher wichtig wäre eine Initiative, wo man mal deutlich macht, wo Bücher überhaupt alles im Leben eine Rolle spielen. Ich habe auf Netflix The Sinner gesehen. The Sinner ist eine wirklich super tolle Serie mit namhaften Darstellern. Jessica Biel in der Hauptrolle, Bill Pullman, eine wirklich tolle amerikanische Serie. So. Nach der vierten Folge, es gibt mittlerweile 3 Staffeln, glaube ich. Vielleicht gibt es sogar 4 Staffeln, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es gibt mehrere Staffeln. Nach der vierten Folge sehe ich ganz kurz im Abspann, denke ich, Moment, was habe ich da gesehen? Weil es springt ja mal gleich so zur nächsten Folge. Habe ich da Petra Hammisfahr gesehen? Petra Hammisfahr, deutsche Autorin, Psychothriller, eine Psychothriller-Autorin. Hat dieses Genre eigentlich auch so noch vor mir quasi etabliert in Deutschland. Spule ich zurück, was ein bisschen schwierig war mit dieser Fernbedienung und denke, ja klar, das ist nach dem Roman von Petra Hammisfahr, diese Serie, einer deutschen Autorin. Und Die Sünderin ist der Roman. Ein ganz kleines Buch, was sie auf mehrere Staffeln jetzt ausgedehnt haben. Der erste Roman ist in der ersten Staffel. Dann denke ich, das kann auch nicht sein, ne? Kein deutsches Medium hat darüber, ich habe es auf Facebook gepostet, gesagt, wusstet ihr eigentlich, dass diese Netflix-Serie, die gerade ziemlich gehypt wird, The Sinner, dass die auf dem deutschen Roman von Peter Hammes beruht, haben alle gesagt, nee, wusste ich, ja, vielen Dank, gar nicht, ich lese die ja sogar. Ne? Und das kommt ganz, ganz verschämt unten hin. Auch die deutschen Medien haben sich gar nicht drauf, was für eine Sensation ist, dass eine Deutsche für so eine Serie quasi Vorlage liefert. Das hätte meines Erachtens an den Anfang gemusst. Zu sagen, von wegen diese Serie basiert auf einem Buch. Nicht nur auf einem Drehbuch. Drehbuch ist ja auch immanent wichtig für einen Film, sondern auf einer Romanvorlage. Das müsste, und da wird man wirklich bei 60-70% allen Stoffen, die man eben gerade hat, wird man entweder auf einen Comic oder auf ein Buch rekurriert, wird man sehen, aha, guck mal, das gab es schon mal als Buchform. Und das wird das Stellenwert des Buches bei Leuten, die nicht lesen, aber trotzdem merken, beispielsweise keine Zeit zum Lesen haben, merken, ach guck mal, ohne das Buch gäbe es das hier gar nicht. Das würde die Attraktivität des Buches, glaube ich, nochmal in ganz anderen, jetzt sind wir wieder bei dem Wort Zielgruppen, was ich nicht so mag, aber da würde das höchstwahrscheinlich was bringen.
Mhm, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
Dass es ja wirklich mal bewusst wird. Klar, bei Parfum weiß man dann, ja, aber ich weiß, wenn jetzt im Westen nichts Neues verfilmt wird, ich bin mir nicht so sicher, ob die das wissen. Klar, weil jetzt wir Kinder vom Bahnhof Zoo, neue Serie aufgelegt. Da ist das Buch dann auch gleich wieder gestiegen. Aber trotzdem, ich finde es eine Gesetzesinitiative, die deutlich macht die Stellung des Buches, weil die Menschen, die lesen vielleicht weniger. Oder sie hören vielleicht weniger Hörbücher irgendwann. Irgendwann werden sie vielleicht weniger Streaming sehen, weil ein neues Medium kommt, was wir haben ja, sind wir beim Thema Zeit, in den 30 Jahren, die noch da sind bei mir, habe ich auch eine endliche Zeit von Serien, die ich sehen kann und von Büchern, die ich lesen kann und von Spielen, die ich, und es wird ja immer mehr. Ja, ich kann ja meine Zeit auf Instagram, TikTok und Facebook jetzt mittlerweile verplempern und online und in Spielen etc. pipapo. Da muss man schon genau wissen, was man macht, aber dass weniger gelesen wird, ist ein Zeitproblem, ein Aufmerksamkeitsproblem, auch bei mir. Ja, das heißt, früher, wenn ich im Bett lag, da hatte ich ja kein Handy in der Hand, um auch schnell nochmal ein paar E-Mails zu checken, nochmal online zu gehen, nochmal schnell was zu googeln, nochmal einen Termin irgendwo zu buchen. Ja, das geht alles von dem Zeitkonto ab. Und wenn man Menschen wieder mehr zum Lesen bringen will, muss man A, eine gute Geschichte haben, B, ihnen erklären, wo diese Geschichten überhaupt verwirklicht sind, und man muss sich, das ist auch ein guter Tipp von einem Freund von mir, einen Wecker kaufen. Der Wecker neben dem Bett und das Handy aus dem Schlafzimmer verbannen, damit man überhaupt nicht mehr in die Verlegenheit kommt. Das passiert mir nämlich immer, ich stelle mir meinen Wecker auf dem Handy, dann sehe ich, ah komm, ist eine Nachricht reingekommen, dann gehe ich, öffne ich WhatsApp, dann bin ich bei Facebook, Instagram nochmal kurz schnell was gucken, dann beantworte ich eine E-Mail, dann bin ich total müde, nichts weg, lese nicht mehr, penne ein. Das geht ganz, ganz vielen so, dass die Zeit nicht mehr da ist. Hast du einen Wecker, den du stellst, wo kein Internet mit dran ist, und das Handy liegt aus dem Schlafzimmer, hast du automatisch wieder mehr Zeit zum Lesen vorm Einschlafen. Kleiner Lifehack.
Ja, das ist wahr. Die vielen Ablenkungen heutzutage, das ist schlimm, da muss man wirklich schauen, wie man Ablenkungen reduziert und wieder neuen Fokus setzt.
Richtig.
Ja, jetzt noch.
Das ist zumindest das Tolle am Buch, weil viele denken, ich muss jetzt das Buch mit Interaktivität, mit einem Computerspiel oder einem Film oder irgendwas verbinden. Nein, das Buch an sich hat die große Kraft, dass es uns hypnotisiert und in eine Welt schafft, die wir, nur weil wir auf Buchstaben starren, wie auf so ein Pendel vor unseren Augen, auf einmal sind wir in einer fremden Welt, die wir hören, riechen, sehen, fühlen, schmecken können, und auf einmal können wir nicht mehr so abgelenkt werden. Und das ist eigentlich das Tolle, das ist wirklich der Gegenpol, das ist eigentlich so Digital Detox am Ende des Tages, wenn man sich ein Buch nimmt, um runterzufahren. Und das muss man auch ein bisschen in den Vordergrund stellen, diese Stärke dieses eigentlich des ältesten Mediums der Welt, dass man das nochmal ein bisschen in den Vordergrund bringt.
Ja, das finde ich, ist auch ein großer Vorteil wirklich vom Lesen, dass es das einzige Medium ist, bei dem man eben nicht nebenbei noch irgendwas anderes tun kann.
Genau. Und das gleichzeitig, zurzeit wird es als Nachteil empfunden, weil viele Leute sagen, bei den meisten, die sagen, ich habe nicht mehr so viel gelesen, in Umfragen sagen, ich würde gerne mehr lesen, ich habe auch ein schlechtes Gewissen, aber ich komme nicht mehr so dazu. Und vor allen Dingen sagen sie, ich habe Angst, dass ich etwas verpasse, während ich lese. Das ist wirklich ein ganz großes Problem, weil wenn du vorm Fernseher sitzt, hast du immer noch einen Second Screen in der Hand und du kannst nur wieder mal eine WhatsApp beantworten oder poppt eine Nachricht auf und das Leben findet trotzdem noch statt. Du bist zwar immer nervöser, weil du auch der Handlung nicht mehr so richtig folgen kannst, aber die Leute haben beim Lesen Angst, dass sie etwas verpassen, und irgendwann machen sie doch noch ihr Handy an und sind automatisch aus der Handlung raus. Das wiederum ist unsere Aufgabe als Autorin, als Autor, die Leute so sehr zu fesseln, dass sie ihr Handy vergessen. Das ist tatsächlich immer schwieriger geworden, aber es ist notwendig. Die Menschen müssen ihr Handy vergessen.
Dem habe ich jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen. Und ja, jetzt so zum Abschluss hören wir jetzt gleich noch eine Hörprobe aus Playlist.
Wunderbar.
Genau, also worum es geht, haben wir eigentlich im Gespräch, hast du eh schon gesagt. Wenn du magst, kannst du es aber auch gerne noch mal kurz und knapp zusammenfassen. Und dann hätte ich noch vor allen Dingen die Frage, passend zu Playlist natürlich, hast du denn da auch während des Schreibens Musik gehört?
Also, um die letzte Frage zu beantworten, jein. Während des Schreibens direkt unmittelbar nicht, aber Schreiben als Oberbegriff ist ja für mich auch Nachdenken, Plotten. Da werde ich sehr gerne durch Musik inspiriert. Während des Schreibens allerdings erzeugt Musik bei mir so viele Bilder im Kopf, dass ich nicht mehr hinterherkomme mit dem Schreiben, und es lenkt mich zu sehr ab. Und in Playlist wiederum geht es darum, dass ein 15-jähriges Mädchen entführt wird und sie offensichtlich während ihrer Entführung die Gelegenheit hatte, eine Playlist zu verändern, die sie früher immer gehört hatte, Und jetzt besteht diese Playlist nur noch aus 15 Songs und diese Songs scheinen Hinweise auf ihren Verbleib, ihr Schicksal zu geben und wie man sie retten kann. Das Besondere ist, dass die Geschichte Fiktion ist, die Songs in der Realität gibt es aber wirklich. Und in einem Satz lässt sich das zusammenfassen, dass Musik war ihr Leben und jetzt entscheiden 15 Songs darüber, wie lange es noch dauert.
Wow, ja, da bekommt man schon Gänsehaut. Wenn man jetzt an dir und deinen Thrillern interessiert ist, wo findet man dich denn überall auf Social Media? Wo bist du denn so unterwegs?
Ja, also unter meinem Klarnamen Sebastian Fitzek bin ich sowohl auf Facebook unterwegs, und auf Instagram, das sind so die Hauptkanäle, die ich bespiele. Hin und wieder bin ich auf TikTok, einfach weil ich ein Spielkind bin und das einfach mal ausprobieren wollte. Und da veröffentliche ich aber nicht ganz so viel, da bin ich tatsächlich, glaube ich, auch einen Tick zu alt. Aber hin und wieder habe ich sogar Content, der dort relevant ist, wie beispielsweise Musikvideos zu Playlist. Aber ich habe eine Homepage, sebastianfitzek.de. Da findet man, glaube ich, alles nochmal gebündelt über mich. Und in meinen Büchern hinten drin ist eine E-Mail-Adresse, unter der man mich auch erreicht.
Mhm. Die Links packe ich dann auf jeden Fall auch wie immer in die Shownotes zur heutigen Episode.
Wunderbar.
Und dann bleibt nur noch eine allerletzte Frage übrig, und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
Ein perfekter Sonntag sieht so aus, dass auch der Montag frei ist.
Super Antwort.
Ich hasse es immer, bei Sonntags zu wissen, morgen hast du schon wieder, musst du irgendwo hinfahren, hast einen Termin, wobei ich meistens ja tolle Termine habe, das muss man auch sagen. Trotzdem, klar, wenn ich weiß, morgen kannst du auch nochmal ausschlafen, morgen hast du keine Verpflichtung im Nacken. Deswegen, glaube ich, sind Freitage so beliebt. Ne? Wenn der Samstag, ich meine, viele müssen ja leider auch am Samstag arbeiten, aber wenn man am Samstag frei hat, dann weiß man am Freitag, ach komm, ich habe sogar noch den Samstag und den Sonntag zur Verfügung. Also der perfekte Sonntag ist wie ein Freitag.
Das ist ein sehr schönes Statement. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du dir so viel Zeit genommen hast heute.
Gerne.
Und
dir
für dieses unglaublich interessante Gespräch, bei dem nicht nur ich, sondern hoffentlich auch die Hörerinnen und Hörer noch ganz viel Neues erfahren haben.
Hoffe ich auch. Vielen Dank für die Gelegenheit. Dank dir.
Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus Playlist von Sebastian Fitzek. Thomas öffnete die Gartentür und trat auf den menschenleeren Bürgersteig. Seine Füße steckten in Hausschuhen, in die er geschlüpft war, als es unerwartet geklingelt hatte. Seine Socken schienen die Feuchtigkeit, die durch die Filzsohlen drang, wie ein Schwamm aufzusaugen. Als wäre er jetzt schon erkältet, fühlte er sich fiebrig, was auch an der surrealen Situation liegen mochte, in die er im wahrsten Sinne des Wortes gerade hineinstolperte. Fast wäre er auf abgefallenen Kastanienhülsen ausgerutscht. Die gepflasterte Straße war so breit, dass Autos bequem auf beiden Seiten hätten parken können. Doch die wenigen Hausbesitzer hatten sich abgesprochen, nur auf einer Straßenhälfte zu stehen, und zwar auf der, die ihrem Bungalow gegenüber lag. Selbst ohne diese inoffizielle Regelung wäre Thomas der Kastenwagen aufgefallen, der entgegen der nachbarschaftlichen Etikette etwa 2 Meter entfernt auf der falschen Seite parkte. Er war grau oder weiß, wegen der starken Verschmutzung war das nicht zu sagen. Seine hintere Flügeltür hatte etwas mit dem Gartentor zum Bungalow gemein. Sie war nicht verschlossen, sondern angelehnt. Es war nur ein schmaler Spalt, aber so deutlich zu erkennen, wie die Tatsache, dass ein Nummernschild fehlte. »Hallo?« rief Thomas erneut, völlig sinnlos, als würde sich ihm jemand, der sich, aus welchen Gründen auch immer, die Mühe dieser merkwürdigen Inszenierung gemacht hatte, einfach so zu erkennen geben und hinter einem Alleebaum hervorspringen. Thomas lief zu dem Wagen und ging zunächst einmal um ihn herum. Dann spähte er ins Fahrerhäuschen. Niemand saß hinter dem Steuer. Kurz entschlossen öffnete er die Hintertür des Kastenwagens. Dabei hielt er den linken Ellenbogen abwehrend vor den Kopf, falls jemand ihn anspringen und sofort auf ihn einschlagen würde. Doch es waren weder Fäuste noch Waffen, die ihn verletzten. Es war ein einziges Wort, das ihn traf und aus dem Gleichgewicht brachte, als hätte sich der Boden unter ihm aufgetan. »Papa!« Er konnte es nicht glauben, befürchtete zu halluzinieren. Doch es war in der Tat die Stimme seiner Tochter. Und auch die Gestalt, die in der rechten hinteren Ecke des Kastenwagens in der Dunkelheit kauerte, erinnerte ihn an Feline. Schlank, für ihr Alter mit 1,65 Meter normal gewachsen, schulterlange Haare, die dem Mädchen ins Gesicht fielen. Feline? Papa! Oh Gott! Feline, bist du es? Eine Zeit lang redeten sie vor Aufregung aneinander vorbei. Und obwohl Thomas seine Tochter mittlerweile eindeutig identifiziert hatte, konnte er es nicht glauben. Er fühlte sich wie in einem Fiebertraum. Bitte, lass mich nicht aufwachen. Bitte, lass mich Feline gleich in die Arme schließen, dachte er, während er in den Wagen stieg. Es gab kein Licht. Der Transporter war genau zwischen zwei Straßenlaternen geparkt. Nur Reste der ohnehin schwachen Beleuchtung fanden ihren Weg ins Innere, das nach Staub, Werkzeugen und Angstschweiß roch. Thomas schlug sich das Knie beim Einstieg an, doch der Schmerz war nichts im Vergleich zu dem Glücksgefühl, als er sein Mädchen in die Arme schloss. Die 15-Jährige, die unter der Glocke aus Angst und Verzweiflung noch immer so roch wie seine Tochter, sich noch immer so anfühlte wie sein Kind, selbst durch das grobe Stoffhemd hindurch, in dem sie steckte. Ihre Konturen passten immer mehr zu der Stimme, die er so lange vermisst und von der er in seinem tiefsten Inneren geglaubt hatte, sie nie mehr hören zu dürfen. Feline! Papa, bitte mach mich los! Er hielt sein geliebtes Kind fest in den Armen, atmete mit ihrem Gleichklang, war so gefangen von diesem Moment, dass er kurz brauchte, um zu verstehen, was sie ihm sagen wollte. Losmachen? Jetzt erst wurde ihm klar, weswegen sie seine Umarmung nur mit einer Hand erwiderte. Ihre rechte war gefesselt. Der Arm zeigte ausgestreckt nach oben. Er hörte ein metallisches Scheppern, als sie ihn bewegte. Handschellen. Offenbar war sie an eine Metallverstrebung unter der Transporterdecke gekettet. Sie hing an einem kleinen, aber unnachgiebigen Rohr. Handschellen? Mit einem Mal war Thomas klar, wozu er den Schlüssel benutzen sollte, den er unter dem Stein gefunden hatte. Er hatte ihn in das kleine Uhrentäschchen gesteckt, das aus rein optischen Gründen die Vordertasche fast jeder Jeans zierte. Tatsächlich schien er zu passen, wie er feststellte, als er ihn nach einer gefühlten Ewigkeit mit tauben Fingern hervorgeklaubt und in das Schloss der Handschelle gesteckt hatte. »Bitte beeil dich, Papa! Ich habe solche Angst!« »Alles wird gut, mein Schatz, alles wird gut.« In dem Moment, in dem er den Schlüssel herumdrehen wollte, setzte der melancholische Gesang ein. Sein Herz fühlte sich an, als wollte es sich mit einem Schlag durch die Brust drücken, und vor Schreck ließ Thomas den Schlüssel fallen. »Oh nein, tut mir leid«, stammelte er, und seine Worte wurden nun sowohl von Felines Schluchzen als auch von der Musik verschluckt, die Thomas erst als den Klingelton eines Handys identifizierte, als er das wild blinkende Telefon vom Boden des Transporters aufhob. »Tut so weh, dass nach so langer Zeit nichts von uns bleibt«, hörte er die brüchige Stimme eines zutiefst traurig klingenden Mannes singen. Auf dem Display des Smartphones las er einen Befehl. »Geh besser ran, Thomas!« »Was geht hier vor?« Thomas überlegte, ob er den Anruf ignorieren konnte. Er wollte nach dem Schlüssel auf der Ladefläche suchen, Feline befreien und sie zurück zu dem Ort bringen, an dem sie einst glücklich gewesen waren. Natürlich schrie alles in ihm danach, den Anruf und die herzzerreißende Musik einfach wegzudrücken, bis auf eine einzige, durchdringende innere Stimme, die ihn an das Offensichtliche erinnerte. Jemand, der sich solche Mühe gibt und Zettel, Steine, Schlüssel und Kreidezeichnungen platziert, lässt dich nicht einfach so entkommen. Geh besser ran, Thomas. Und deshalb folgte er dieser Anweisung und beging damit den größten Fehler seines Lebens, als er den Anruf entgegennahm, kurz nachdem der Sänger »Leb wohl« gesagt hatte. »Hallo?« Die Stimme am anderen Ende sagte nur wenige Sätze, Worte, die Thomas zunächst den Atem raubten, dann den Verstand. Am Ende war seine Seele vergiftet. »Papa«, fragte Feline, die noch immer an das Rohr gefesselt war. Er sah sie an. Dankbar, dass sie sich in dem Halbdunkel nicht direkt in die Augen blicken konnten. »Es tut mir leid«, flüsterte Thomas und legte das Handy zurück auf den Fahrzeugboden. »Was meinst du?«, fragte Feline. Ihre Stimme war löchrig. Sie klang wie von einem Kassettenrekorder abgespielt, dessen Tonband schon Jahrzehnte alt war. »Was tut dir leid?« Sie wurde lauter und hörte sich dennoch entsetzlich kraftlos an, als hätte sie schon viel zu viel ertragen und würde ihr Schicksal keine Sekunde länger aushalten. Thomas zerriss es nicht nur das Herz, es zerriss ihm den gesamten Verstand. Und dennoch konnte er nicht anders. »Es tut mir so leid, mein Schatz.« Sie griff mit der freien Hand nach ihm, doch er wusste, sie durfte ihn jetzt nicht berühren, sonst wäre alles vorbei. Sonst würde er wanken und könnte nicht stark sein. Und übermenschliche Stärke war es, die er jetzt aufbringen musste. »Was tut dir leid?« brüllte sie ihn an mit der allerletzten Kraft eines Menschen, der sich dem Tod geweiht fühlt. »Und genau das ist sie«, dachte Thomas. Er wandte sich von ihr ab, drehte sich um und stieg wieder aus dem Transporter. »Papa, was tust du? Nein, bitte nicht! Lass mich nicht allein!« Thomas perlten die Tränen aus den Augen, dicker als die Tropfen, die jetzt auf das Dach des Transporters ploppten. »Ich liebe dich, mein Engel«, sagte er und schloss die Tür. Kaum war das geschehen, startete der Motor des Fahrzeugs. Die Rücklichter flackerten kurz auf und der Kastenwagen setzte sich in Bewegung, nahm ihm das, was er liebte, und ließ ihn mit nichts als Schmerz zurück. Wie es weitergeht, erfährst du in Playlist von Sebastian Fitzek. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, du sie inspirierend fandest, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du sie teilst, entweder mit Freunden und Familie oder auf Social Media, denn wie du ja weißt, sharing is caring. Außerdem wäre es sehr schön, wenn du mir eine Bewertung auf Apple Podcasts dalässt. Ich lese auch sämtliche Bewertungen durch und freue mich da immer sehr über deine Rückmeldungen und dein Feedback. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.